Es ist Pfingstsonntag, der 23. Mai 2001 und wir sind wieder für euch da. Herzlich willkommen bei Two of Us.
Hallo alle zusammen.
So, Caroline, Folge 13. Bist du abergläubig?
Das ist eine Unglückszahl. Um Gottes Willen, müssen sofort abbrechen und stattdessen lieber grillen oder so.
Also macht's gut, Leute. Es war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Und das war die kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten.
Spielt Aberglauben in deinem Leben eine Rolle?
Ich bin so ein Anfassmensch. Manchmal muss ich so Dinge berühren in Wohnungen. Und dann, also ich weiß nicht, was ich denke, was passiert, wenn das nicht der Fall ist, aber es ist so ein inneres Bedürfnis, dann da hinzufassen. So das und das.
Kennst also du wenn das? Wenn du bei jemandem zu Besuch bist, dann touchst du erstmal alles andere, was du
liebst. Das ist in Zeiten von Corona auch eine richtig gute Idee, stelle ich gerade fest.
Wo ist da der Aberglaube? Wenn du es nicht anfasst, was passiert?
Nee, eher so eine. Das ist eher eine Zwangsneurose als ein Aberglaube. Okay. Gute Frage. Nee, ehrlich gesagt. Also manchmal denke ich mir so. Manchmal denke ich mir, wenn mein Handy klingelt, ja, dann ist das wahrscheinlich eine Folge, die ein bisschen chaotischer wird.
Ja, das hat ja was zu tun, dass es noch mal die Nachwirkungen meines gestrigen Tages sind.
Wir wissen alle, der gestrige Tag war für alle lange und schwer und man musste lange aufbleiben und es liegt an diesem großen Ereignis. Der Eurovision Song Contest.
Genau. Gestern war der Eurovision Song Contest und die Welt hat nach Rotterdam geschaut.
In diesem Zweikampf zwischen der Schweiz und Frankreich. Ich wurde von Italien überholt. Und es war noch dein Geburtstag.
Ja, obwohl ich eigentlich wirklich gesagt habe, eigentlich habe ich gar keine Lust, meinen Geburtstag zu feiern, weil irgendwie ist es ja alles komisch. Man weiß ja gar nicht, wie man jetzt Geburtstage planen soll, oder?
Also ich weiß das schon, aber...
Du weißt es schon. Theoretisch weiß ich es ja auch. Aber praktisch habe ich keinen eingeladen.
Ja. Aber du hast trotzdem schon mal eine Platte bestellt.
Praktisch habe ich auch keinen.
Trotzdem schon mal einen Kasten Bier bereitgestellt.
Und trotzdem sind auch Menschen gekommen, obwohl ich sie nicht eingeladen hatte. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Aber es ist komisch.
Was ihr dazu wissen solltet, ist, dass mein Papa gestern seine zweite Impfung bekommen hat. Schönste Geburtstagsgeschenk.
Das fand ich nicht, weil das merke ich jetzt gerade, weil ich habe dazu noch am Freitag, weil ich dachte, gut, nach der Spritze sollst du ja ein bisschen sportlich nicht ruhig halten, habe ich am Freitag nochmal mit meinen neuen Gewichten, neuen Hanteln, die ich mir besorgt habe, noch ein bisschen Fitnesstraining gemacht und heute spüre ich den Muskelkater wahrscheinlich noch verstärkt durch die Impfung von gestern. Also heute tun mir irgendwie die Knochen ein bisschen weh.
Aber auch komisch. Hat dich denn keiner gewarnt davor? Nee. Hattest du nicht vielleicht eine Tochter, die gestern noch mit dir telefoniert hat und gesagt hat, du, Papa, mir liegt deine Gesundheit am Herzen, vielleicht legst du dich besser hin, lässt mal deine Freundin die Tür öffnen und vertröstest alle mal auf ein anderes Wochenende, wo du feiern kannst und ruhst dich einfach mal aus.
Hast du das gesagt?
Eventuell habe ich das gesagt, aber nein, die Krause hat sich gedacht, okay, stattdessen feiere ich einfach bis nachts 16:30, komme dann zum Podcast und trinke einen Kontersekt mit meiner Tochter.
So, genau.
Können wir doch nochmal auf deinen Geburtstag anstoßen.
Noch ein paar kritische Bemerkungen dazu haben. Nein, aber ich kann ja keinen wegschicken, das geht ja nicht.
Also ihr müsst das meinem Papa verzeihen, dass er jetzt ein bisschen heiser klingt und angeschlagen. Ich finde, du siehst aber dafür wirklich noch ganz fresh aus.
Danke. Also ich will auch nicht rumjammern, aber ich muss sagen, erstens mal, ich habe, und das sage ich jetzt mal in Richtung Alexander Wittig, das war nämlich der Rettungssanitäter, der mich beim ersten Mal geimpft hat, vielleicht lag es an der Technik des Impfens. Auf jeden Fall, Alexander, hast du das deutlich besser gemacht, weil ich habe es gestern wirklich das erste Mal, ist jetzt wirklich jammern auf ganz hohem Niveau, aber ich habe es gespürt und ich habe so, wie sie zweimal gedrückt hat, habe ich so gemerkt. Und heute merke ich den Arm auch ein bisschen, aber letztendlich bin ich jetzt froh, dass es durch ist. Ich weiß, dass da draußen wahrscheinlich wieder einige sind, obwohl von unseren Zuhörern sind es ja eigentlich nicht, die sagen, was soll der Quatsch und so weiter, aber nach wie vor...
Also ich glaube ja an Superkräfte nach dem
Impfen. Nach wie vor sind wir der Meinung, dass das Impfen der einzige Weg ist und witzigerweise gestern war keiner von den Gästen ungeimpft. Es waren 80% zweifach geimpft, der Rest war einmal, also
ja,
so
ja.
gesehen habe ich mir gestern Gefühl. Auch jetzt nicht so, sind wir jetzt nicht so auf Abstand gegangen, sondern haben das mal so laufen lassen. Das ist auch ein Zeichen der Zeit.
Ja.
Dass ja die Leute jetzt geimpft sind und so gesehen.
Da sind wir gleich bisschen, im politischen Thema direkt.
Ja, hab ich
haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es ja jetzt Sonderrechte für Geimpfte gibt. Haben wir schon gemacht.
Wir haben es andiskutiert.
Ja. Also jetzt, wo ich auch dazugehöre, muss ich sagen, finde ich das total gut und sinnvoll. Finde ich, Geimpfte sollten alle Rechte haben. Nein, es ist natürlich nach wie vor schwierig. Also ich finde das gut. Ich finde es gut, jetzt auch die Öffnungen. Bei uns in Erfurt ist jetzt die Außengastronomie wieder geöffnet. Die Menschen zu, wirklich Hunderten stehen sie auf der Straße. Richtig vernünftig, Leute. Richtig, richtig vernünftige Idee. Ich würde mir manchmal wünschen, dass dann vielleicht doch mit Vorsicht an... Also ich meine, es ist schön, es ist ein gutes Zeichen. Ja. Aber so perspektivisch auf lange Sicht wäre es natürlich trotzdem schön, wenn ihr nicht jeden Tag... dann in die Biergärten rennt, so als würde es jetzt morgen wieder zumachen, weil das wird dafür sorgen, dass wir morgen wieder zumachen müssen.
Ja.
Dementsprechend trotzdem vielleicht ein bisschen die Füße stillhalten. Und gerade wenn man das Privileg hatte, geimpft worden zu sein, könnte man ja auch an die Menschen denken, Stichwort Kinder, die das Privileg noch nicht genossen haben, die ja auch nach wie vor nur für BioNTech, also nur der Impfstoff BioNTech wurde ja für Kinder zugelassen. Und das heißt, es gilt jetzt auch, diesen Impfstoff für Kinder und Jugendliche ein bisschen zurückzulegen, damit die vielleicht auch in die Schule können.
Aber ich würde mich jetzt nicht als Moralapostel hier abspielen, weil ich das gut verstehen kann, dass die Menschen jetzt raus wollen. Und natürlich, die sagen, ja, gehen wir lieber jetzt nochmal in die Außenkneipe, weil vielleicht ist ja morgen wieder zu.
Ja, aber das ist doch genau der Effekt, ja, den es ja, machen wird.
Du musst doch den Menschen auch mal das zugestehen, dass sie einfach jetzt ein Jahr gewartet haben. Die wollen jetzt einfach mal draußen sich hinsetzen und Bier trinken.
Na,
ganz
klar.
Ganz normale Dinge.
Aber dann musst du ja vielleicht nicht deine 20 Peoples vom Fußballclub einladen, sondern kannst ja vielleicht erstmal mit einem befreundeten Paar rausgehen, dich freuen. Ja. Also als ob du das früher anders gemacht hast. Ganz ehrlich, ich habe mich nicht jedes Wochenende mit meiner kompletten Clique in den Biergarten gesetzt.
Ich schon. Nein, aber wie gesagt, wir haben gerade mit unserem, mit meinem Vater, mit deinem Opa gesprochen, der gerade mit jemandem telefoniert hat auf Rügen, wo die Inzidenz null ist und die Menschen mit Masken rumrennen und alles zu ist. Und jetzt frage ich dich, sind wir jetzt alle so behindert im Kopf oder was, dass wir nicht mehr vernünftig, genau, menschlich, doch, das regt mich auf, dass man nicht vernünftig mehr handeln und denken kann, dass man sagen kann, Inzidenz von null, was wollen wir jetzt, minus 10, minus 20 oder was wollen wir jetzt und so weiter, also lass uns doch jetzt mal ein bisschen was tun wieder, ich weiß nicht, also ich gebe dir recht, ja. Stück für Stück, ja, nicht gleich alles auf einmal, aber
Wir haben ja vorhin gehört, dass die auf Rügen sich vor der indischen Mutante ein bisschen fürchten und dementsprechend natürlich auch weiterhin vorsichtig sein wollen.
Und dann kommt die mexikanische und dann kommt die sizilianische und dann kommt die
ja, ich weiß, was du meinst, aber schau dir mal jeden guten Virus-Outbreak-Pandemie-Film an. Es gibt immer den Moment, wo alle denken, oh, jetzt ist wieder gut, alle Freiheit, Masken ab. Ich finde, eine gesunde Vorsicht ist nicht verkehrt, ob das jetzt bei einer Inzidenz von null, also ich meine, in Erfurt haben wir eine Inzidenz jetzt unter 100 und die Außenbereiche machen auf und Menschen müssen nicht überall eine Maske tragen. Dementsprechend, natürlich lässt sich darüber streiten, was man so unternimmt. Aber am Ende gewinnen, glaube ich, schon diejenigen auf lange Sicht, die vielleicht dann doch auch gewillt sind, auf längere Zeit ein bisschen, ne, vorsichtig zu sein.
Ja, andererseits...
Was nicht heißt, dass man kein Leben führen soll.
Das überhaupt nicht. Aber andererseits nervt mich es schon wieder. Guck mal, es gibt kaum ein Gespräch, wo wir nicht darüber reden. Wir haben den Podcast angefangen, wir sind schon wieder mittendrin in diesem ganzen blöden Thema, was eigentlich...
Wir müssen noch nicht darüber sprechen.
Ja, das...
Wir können auch über deinen Geburtstag sprechen.
Es bestimmt natürlich unser Leben, aber letztendlich, es nervt doch mittlerweile auch, dass wir gar nicht mehr über was anderes reden können. Und wir haben Pfingstsonntag heute übrigens.
Pfingstsonntag.
Ist dir die kirchliche Bedeutung von Pfingsten denn bewusst, um jetzt wieder mal zum anderen Thema zu kommen?
Das ist so gut, weil in meinem anderen Podcast Con Carne, hört gerne mal rein, Carne mit K übrigens geschrieben, haben wir genau darüber gesprochen jetzt vorgestern.
Okay.
Und ich habe meinen Kumpel Mane gefragt, was denn Pfingsten bedeutet. Und dann hat er mir schön hergeleitet, dass das ja, also erst hat er was von Pfingstrosen, die Zeit der Pfingstrosen. Es war wohl so, dass Jesus ist ja schon... ist ja gestorben, ne, gekreuzigt, wir feiern das alle groß. Da, 3 Tage später steht er wieder auf, klasse, wir feiern das alle groß. Dann 2 Wochen später Himmelfahrt, er steigt plötzlich nochmal auf zum Himmel oder kommt nochmal runter, was weiß ich, wir feiern das alle groß. Und dann 2 Wochen später ist wieder irgendwas. Wahrscheinlich war das der Tag, wo auf seinem Grab die Jünger schön die Rosen gesät haben oder sie geblüht sind und alle haben sich gefreut.
Ich höre da einen ironischen Unterton.
Also ich habe wirklich, Christen, was ist los mit euch?
Willst du morgen lieber arbeiten gehen oder was? Oder am Pfingstmontag oder was?
Nein, aber ich check wirklich, ganz ehrlich, ich check diese Jesus-Geschichte nicht. Wie lange hat sich denn dieses Prozedere bitte gezogen?
Ja, schon über 2000 Jahre, glaube ich, wenn man es genau nehmen wollte. Es ist übrigens, soweit ich weiß, ich habe auch nicht geholt, ich bin ja auch ein Heide quasi, aber soweit ich weiß, sind es, glaube ich, 50 Tage nach Ostern, ist, glaube ich, Pfingsten. Und ja, ist eigentlich, man sagt, ist irgendwie die Geburtsstunde der Kirche eigentlich, wird das so genannt, das Pfingstfest. Okay. Ist eigentlich ein riesengroßes religiöses Fest eigentlich so. Keiner weiß eigentlich so richtig, wo es um geht. Ich glaube, die Jünger waren ziemlich traurig und dann ist ihnen irgendwie so, ist. Genau, weil er weg war, weil er nicht mehr da war ja. Und ihr Chef und
die Biergärten hatten alle zu.
Und dann kam so. Irgendwie, ist ihnen der Heilige Geist erschienen, dann haben sie die verschiedenen Sprachen gehabt und dann haben sie das Christentum quasi in die Welt getragen. Okay. Können.
Stopp, wenn ich da direkt einhaken darf. Heiliger Geist. Er ist ihnen erschienen. Ist der Heilige Geist Jesus? Ne, es ist eine ernstgemeinte Frage. Ja. Stöhn nicht so rum. Ist das Jesus?
Nein.
Oder ist das jemand anderes?
Aber sie haben Zeichen gesehen, die sie nur Jesus zuordnen konnten.
Also Zeichen, aber du hast eben von dem Heiligen Geist gesprochen.
Ja, das ist ja, mit dem Heiligen Geist spürt man ja auch. Also ich spüre ihn jetzt nicht direkt, aber den spürt man, den haben sie gespürt und sie haben gemerkt, das ist jetzt ein Zeichen. Und das Zeichen hieß, geht raus in die Welt und erzählt den Menschen alle in ihren Landessprachen, was da passiert ist und was das bedeuten soll und so weiter.
Du hast gestern nicht das Zeichen gespürt, dich vielleicht hinzulegen, ins Bett, ein bisschen Ruhe.
Mir ist der Heilige Geist nicht erschienen. Wir sind 10 Heilige Geister entschieden, die auch nicht gehen wollten irgendwie mehr. Es war auch wirklich, aber es war wieder schön. Und es war auch wieder schön, mal wieder zusammen zu sein und Spaß zu haben. Und wir haben dann noch unseren Wohnzimmertisch kurzerhand zum Tischtennis, zu einer Tischtennisplatte umgebaut und haben dann noch Tischtennis gespielt. Also ja, und alle waren eigentlich froh, dass mal wieder was Schönes, Gemeinsames passiert ist.
Und ich glaube, das lag ja auch Gott am Herzen, als er Pfingsten erfunden hat.
Jetzt genau, wir müssen aber jetzt in den Spagat, ich merke, du nimmst die Sache nicht richtig ernst, ja? Also weil wir wollen ja auch was...
Ich bin heute ein bisschen albern.
Wir wollen jetzt auch was transportieren. Ich habe ja immer einen pädagogischen Auftrag, auch den Leuten zu erzählen, was ist eigentlich Pfingsten und so weiter. Aber ich weiß es ja so richtig.
Bist du von der CDU gesponsert oder was?
Ja gut, ja, das sind ja die Oberchristen. Ich weiß es auch nicht so ganz genau, aber...
Ich finde, du hast das schon ganz gut erklärt.
Ich finde es schön, dass es das gibt. So, was gibt es in deinem Leben noch Schönes zu erzählen? Was ist noch den wir wieder fahren in den letzten 2 Wochen nach unserem letzten Podcast mit Bernhard Helbing, der übrigens sehr gut ankam.
Und, ja.
Danke nochmal, Bernhard. Es war eine richtig schöne, interessante Geschichte. Und
ich habe seitdem auch ein paar Mal versucht, nachts um 3 aufzustehen, um in den Wald zu gehen. Ist mir so semi gelungen.
Okay.
Also ich bin ein paar Mal um 5 aufgewacht, habe dann... mich wieder hingelegt
und 10 erst aufgestanden. Du hast keinen Baum umarmt.
Doch, ich war gestern wandern bei der Teamsburg. Das war sehr schön mit meiner Schwiegerfamilie.
Okay.
Ich überlege ehrlich gesagt immer noch, was ich zum Thema Aberglaube dir erzählen kann. Das wurmt mich ein bisschen, dass ich da nichts... Was hast du? Bist du abergläubisch?
Nein, man weiß immer, wenn Vater 13 ist, man wartet irgendwie, dass irgendwas passiert, aber letztendlich, ich bin es eigentlich nicht. Aber ich wollte nochmal sagen, Bezug nehmend auf den letzten Podcast, wir haben dann, dein Opa und ich, haben dann Bernhard Helbing nochmal besucht in der Woche drauf, in der Geschäftsstelle sozusagen von TMP, haben ihm noch Geschenke überreicht, haben mit ihm noch ein 3-Stunden gequatscht, war sehr angenehm. Und wie es immer war, wir kamen rein, auf dem großen Flatscreen stand, herzlich willkommen, die Krankheit. Also, das lässt er sich nicht nehmen.
Balsam für eure ruhmreichen Seelen.
Nein, aber einfach so, das ist ja auch die Art, wie die ganze Firma so funktioniert, wie die Erde funktioniert. Also war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und heute, letztes Mal waren wir wirtschaftlich, werden wir wieder sportlich. Wir haben ja Thomas Zirkel nachher zu Gast, den werden wir gleich anrufen. Der neue Hauptgeschäftsführer des Landessportbunds Thüringen. Und den Thomas kenne ich jetzt schon ein bisschen.
Habt ihr beruflich zu tun?
Naja, klar. Dadurch, dass ich natürlich auch als Schulsportkoordinator, ich bin übrigens auch Vereinspräsident von LSV 90.
Wo ist denn dein Orden dafür?
Ja, ich brauche keinen Orden, aber wir leiten diesen Verein und demzufolge sind wir auch Mitglied im LSB.
sagst du auch, wenn der Postbote kommt, ja, hier Herr Krause, Paket für Sie. Herr Vereinspräsident Krause, so viel Zeit muss sein.
Genau. Das finde ich auch in Ordnung so. Man kann es aber auch weglassen. Und und das ist jetzt kommen wir natürlich wieder zum Thema, was wir ein bisschen auslassen wollten. Aber die Vereinsstrukturen liegen ja ziemlich brach. Der Stand ist immer noch so, dass bei uns in Thüringen mittlerweile nur 5 Kinder unter 14 Jahren mit einem negativ getesteten Trainer trainieren dürfen. Alle anderen dürfen gar nicht, außer Olympiakader und Profisportler sozusagen. Und das ist eigentlich eine Situation, die ist schon ziemlich bescheiden, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Denn natürlich, jetzt stell dir vor, du bezahlst auch deinen Mitgliedsbeitrag. Bei mir zum Beispiel, machst du zwar nicht, solltest aber machen eigentlich. Und jetzt sagst du, Herr Krause, ich bin ein Jahr schon nicht mal zum Training gekommen, aber ich habe hier meine 120 Euro weiterbezahlt. Was ist denn jetzt mit meinem Beitrag?
Okay, hätte ich gerne zurück, bitte.
Genau. So, aber die Vereinsstrukturen müssen ja beibehalten werden. Und es sind viele, viele Menschen natürlich ausgetreten. Und das ist schon...
Aber gibt es da keine Fördergelder? Also ich meine, in der Kunstszene wird ja auch immer davon gesprochen, dass die ja alle schön durchhalten
sollen. Ja, das kann ich. Der LSB hat vieles getan, um Vereine zu unterstützen. Das kann er uns nachher selber erzählen, da kennt er sich besser aus. Aber das ist natürlich auch passiert. Mittlerweile hat der LSB sich auch darum gekümmert, dass die Vereine auch Tests kostenlos bekommen. Du kannst also beim LSB auch dir Tests abholen, denn du musst ja diesen negativ getesteten Trainer, wenn der 3-4 Mal die Woche Training macht und mit mehreren Gruppen, dann muss ja auch getestet, muss ja auch bezahlt werden. Aber der LSB hat dafür, wie gesagt, für Vereine auch Tests kostenlos angeboten. Also das ist ein Riesenthema. Er ist, glaube ich, seit September 2019 erst in der Position als Nachfolger von Rolf Beischmidt. Und das ist, glaube ich, jetzt Worst Case für ihn. Also das hat er sich nicht erträumen lassen, dass er gleich jetzt so jetzt hier im Mittelpunkt steht.
Obwohl man ja sagen muss, dass es gerade eigentlich ganz gut aussieht. Also ich habe das Gefühl, dass die Vibes gerade eher positiv sind. Wie schon gesagt, die Außengastronomie öffnet, die Inzidenz sinkt weiter. Karl Lauterbach verspricht einen guten Sommer eventuell, wenn es weiter so geht.
Einen guten Sommer.
Okay. Also,
das ist aber so, wo ist der Sommer übrigens? Wo ist der Sommer? Der April war der kälteste
ever. Und direkt geht's
der
weiter.
Der Mai.
Es ist mir egal, dass die Corona-Zahlen runtergehen, aber wo ist meine Sonne? Ich will in den Urlaub fahren.
Ich will den Sommer hier haben. Eigentlich müssen jetzt die Bäder geöffnet haben. Die Schwimmbäder müssen öffnen. Wir können gar nicht aufmachen. Es ist ja 10 Grad draußen. Es ist ja eiskalt. Wie bei mir beim Duschen. Am Ende brauche ich ins Bad gehen.
Und das, Freunde, ist der Grund, warum wir beim Eurovision Song Contest nur 3 Punkte bekommen haben. Ja, weil wir immer noch nörgeln.
Wie ist es denn eigentlich ausgegangen?
Ja, habe ich doch gesagt. Es gab einen harten Kampf zwischen der Schweiz,
zwischen einem jungen.
Ja, das war ernst gemeint. Okay. Ich habe das wirklich gesehen.
Ja, weil du die ganze Zeit so rumblödelst. Ja, erzähl weiter.
Wirklich gesehen. Es gab einen sehr harten Kampf zwischen der Schweiz und zwischen Frankreich, einer jungen Sängerin, die so Edith Piaf-mäßig gesungen hat, und ein junger Mann, der eine sehr gefühlvolle Ballade auch gesungen hat. Also beides eher so gefühlvolle Songs. Mhm. Und die haben, also es wird ja immer am Anfang von den Jurymitgliedern aus den verschiedenen Ländern, kriegen die ja Punkte. Und es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hat halt die Schweiz knapp vorgelegen. Und dann gibt's noch mal Punkte von den Publikumsvotes. Also du kannst in einer bestimmten Zeit kannst du da voten, und das wird dann prozentmäßig so ausgerechnet, dass da irgendwie eine bestimmte Anzahl von Punkten noch mal zu den Ländern kommt.
Ich weiß nur, dass da Zuschauer da waren. Die mussten
da 3.500 Zuschauer da. 10 Tage
in Quarantäne, die mussten getestet werden.
Ja, also die haben sich wirklich, die teilnehmen dann auch alle.
Wahnsinn,
auch alle. Ja. Aber ja, es scheint in Holland ein bisschen freier zu sein. War aber auf jeden Fall eine großartige Atmosphäre. Ist ja wohl immer so beim ESC. Da sind die Fans immer so bunt und divers und das ist alles krass. Naja, auf jeden Fall am Ende hat Italien gewonnen. Italien hat gefühlte 5.000 Punkte Publikumsvotes bekommen. Eine Hardrock-Band, die auf Italienisch da gesungen hat, halbnackte Typen, so ähnlich wie Lordi damals. Kannst du dich noch erinnern,
als
Lordi
gewonnen hat?
Ganz so extrem. Ich glaube, Lordi war schon noch mal extremer. Aber die waren fertig am Ende, die haben geheult, der ganze Mascara ist verlaufen, der eine konnte es gar nicht fassen, die haben sich alle umarmt und der Schlagzeuger stand einfach nur da mit leerem Blick, guckt in die Kamera, war völlig hin und weg.
Also wenn Rockmusiker und Männern das Mascara im Gesicht
zerläuft. Nein, du hast doch noch nie was von Kiss gehört.
Aber das ist ja was anderes.
Ela B trägt auch Mascara, natürlich. Als richtiger Rockmusiker schminkst du dich. Also das musst du wirklich dir noch mal ein paar Songs anschauen. Okay. Leider, also ich finde es wirklich traurig, dass Deutschland so... Also
ja, was ist mit Jendrik nun?
Jendrik, also siehst du, kennst du
sogar. Der Blondinger.
Richtig, richtig sympathischer Typ. Der macht Musicals als Peter Pan und sowas in Hamburg. Und der hat einen total süßen Song gemacht, aber keiner mag Deutschland.
Und?
Haben wir festgestellt.
Platz?
3 Punkte hat er gekriegt, das ist der vorletzte Platz. Vor den Briten, die keine Punkte gekriegt haben. Nichts. Keine Punkte
von der Jury. Hat die ganze Impfung nicht genutzt.
Oh, das war wirklich. Ich habe heute Morgen einen Stream gesehen, wo einer gesagt hat, okay, wir haben 3 Punkte bekommen. Ja, okay. Hey, was? Frankreich hat 479 Punkte bekommen. Es gab so viele Punkte und wir haben 3? Und dann hat er auch gemeint, ja, Gott sei Dank hassen alle Leute die Briten noch etwas mehr als so.
Okay, also wir bleiben bei Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut.
Da müssen wir uns dran festkrallen. Aber okay. Es war trotzdem, also die waren schon ein bisschen traurig, glaube ich, aber der Jendrik ist ein sehr sympathischer, fröhlicher Mensch. Ein bisschen wie ich.
Und ihr?
Okay. Der hat alle getröstet.
Und ihr habt das geguckt, ihr habt euch gefreut, um das zu gucken. Und,
wir haben das geguckt, ein Kumpel von uns hat auch ein Trinkspiel dazu geschickt, das haben wir da nicht mitgemacht, wo es darum ging, jedes Mal, wenn irgendwie die Outfits super sexy sind oder wenn gesagt wird, danke Europe, thank you Europe oder sowas. Oder wenn irgendeine kultische, eine nationale Anspielung ist, also beispielsweise die russische Performerin kam in so einem riesen russischen Kostüm, wie so eine Matroschka. Immer wenn das passiert, musste man halt abwechselnd was trinken. Also viele machen da ja ein richtiges Event draus und ich habe mir vorgenommen, das mache ich nächstes Jahr auch. Ich finde das cool.
Okay, Eurovision Song Contest, okay.
Ja, da, so viel dazu.
Das heißt also, nächstes Jahr geht es nach Rom oder was?
Ja, genau, stimmt. Immer zu den Gewinnern geht es dann. Und nach Rom ist es ja gar nicht weit. Vielleicht kann man nächstes Jahr sogar nach Rom fahren.
Ja, ist jetzt nicht mein erstes Ziel, jetzt noch rumzufahren
zum Song Contest. Planst du gerade Urlaub? Bist du schon im Urlaubsmodus? Nee.
Ich brauche jetzt auch jetzt nicht unbedingt Urlaub. Also jetzt mal, um jetzt weit wegzufliegen und wegzufahren. Also klar, Urlaub finde ich schön, aber ich könnte auch schön in Deutschland Urlaub machen. Und,
naja, in Deutschland Urlaub machen ist ja auch Urlaub.
Ja, sage ich doch. Jetzt nicht einen großen Reiseurlaub. Ja, natürlich machen wir das, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage jetzt so, ich muss geimpft werden, ich muss jetzt gleich raus, ich bin hier eingesperrt, ich muss rausfliegen, ich muss Türkei, ich muss nach Griechenland.
Ja, oder keine Ahnung, das sollte auch nicht eure Motivation sein,
Kiebitz. Ja, aber es ist ja das gute Menschenrecht, Urlaub zu machen und ich hoffe, wir kommen jetzt auch wieder langsam dahin. So.
Schauen wir mal, was der Herr Zirkel so für Urlaubspläne hat.
Wir wollen mal schauen, was der Zirkel für Urlaubspläne hat. Wobei ich mir denke, dass er wahrscheinlich auch erstmal andere Dinge...
Er hat erstmal mit der Arbeit wahrscheinlich ein bisschen zu tun, ne?
Würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und wir wollen mal...
Mal schauen, ob dein Handyton noch mitmacht.
Hallo, Herr Zirkel, hallo.
Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Two of Us.
Hallo!
Meine Tochter Caroline. Ja, meine Tochter Caroline sitzt neben mir. Und Thomas, ganz witzige Geschichte zum Einstieg. ich fühle mich ja nach wie vor immer noch erziehungsberechtigt für meine Tochter, auch wenn sie schon verheiratet ist und 30 ist. Aber ich habe dann gesagt, pass auf, beim letzten Podcast hast du meinen Gast auch geduzt. Und ich wollte dir heute sagen, den Herrn Zirkel duzt du mal bitte nicht. Du kennst ihn nämlich noch nicht, du siehst ihn bitte. Und dann kam aber deine Nachricht. Und was hast du in deiner Nachricht geschrieben?
Ja, dass ich es für mich ganz entspannt und das auch finden würde, wenn wir uns bei dem uns vertrauten Du bleiben und auch unbekannterweise gerne auch mit Caroline das so handhaben, weil ich glaube, unter Sportlern ist das eh so gängig und üblich und ich habe die Hoffnung, dass das ja ein recht entspanntes Gespräch werden soll und da ist für mich das Du auch das Entspanntere.
Finde ich sehr sympathisch, Thomas. Unter Medienmenschen ist das auch so, dass wir beim Kika duzen sich auch alle, deswegen, ich weiß gar kann das gar nicht mehr so
richtig mit dem Siezen. Aber ist ja, glaube ich, auch so, Thomas, bei uns bei unter Sportlern auch so eine Mentalität, dass wir eigentlich relativ schnell aufs Du gehen, weil das einfach aus dem Sport kommt, oder?
Das ist so üblich. Ich glaube auch, gerade wenn man gemeinsam Sport treibt, sollte man nicht zu viele Formalitäten in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das ist ja... Qualität des Austausches nicht unbedingt hinderlich sein muss, wenn man sich über das Du verständigt.
Richtig, sehr gut. Da sind wir uns erstmal einig. Thomas, vielleicht kannst du auch unseren Zuhörern mal kurz erklären. Ich weiß, dass du seit September 2019, glaube ich, das Amt des Hauptgeschäftsführers LSB führst. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo du sportlich herkommst, wie du zu dem Job jetzt gekommen bist, was du so gemacht hast. Mal ganz kurz mal zusammengefasst deine berufliche Vita sozusagen.
Ja, das versuche ich kurz zu halten, auch wenn das sozusagen mehrere Wendungen hat und insofern auch länger dauern könnte. Ich komme von Hause aus Weimar, bin da auch groß geworden, habe mit dem organisierten Sport in meiner Jugend eigentlich relativ wenig zu tun gehabt, habe aber deswegen trotzdem auch mich viel bewegt, einfach wie das im letzten Jahrtausend so üblich war. Viel eben einfach draußen bewegt, Fahrrad gefahren, Fußball gespielt, auf Bäume geklettert, solche Dinge halt gemacht und bin dann erst im Zuge des Abiturs, ich wollte eigentlich mal Tierarzt werden, habe dann Berufsausbildung mit Abitur in Gotha und Hausen gemacht, durch Mitschüler zu dem schönen Sport Triathlon gekommen. Das heißt, wir haben dann angefangen mit Ausdauerläufen. Ich weiß, mein allererster Lauf war der damalige Erfurter City-Lauf, über 10 Kilometer. Mhm. Kyffhäuser Berglauf, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich bei der 13-Kilometer-Runde die Hälfte berghoch viele Leute hinter mir gelassen habe und bergunter solche Seitenstrecken hatte, dass alle wieder an mir vorbeigelaufen sind und ich gemerkt habe, irgendwas macht wieder falsch.
Okay.
Grauschwimmen lernen. Der erste Triathlon dann in Apolda, so Anfang der 90er Jahre, und bin dann aber relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, das ist für mich leistungsorientiert nichts. Wir kennen ja beide Kai Röckers ganz gut.
Ja.
Der war damals so derjenige, der da in Thüringen auch unter anderem den Maßstab gesetzt hat. Und da war ich sehr weit davon entfernt, auf die Erkenntnis, ich kann es vielleicht besser machen, wenn ich andere motiviere und das anderen weitergebe. Und habe dann verschiedene Trainerausbildungen gemacht, mich dort weitergebildet. Parallel Jura studiert in Jena und habe dann über viele Stationen im Verein eine Abteilung Triathlon aufgebaut mit ungefähr 300 Personen, hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Bin im Landesverband als Landestrainer unterwegs gewesen, mal ehrenamtlich, mal hauptamtlich. Habe Veranstaltungen organisiert, versucht, den Sporttriathlon, der ja zu den Zeiten hier nicht so mehr geduldet als geliebt wurde, auch sozusagen in Thüringen etwas weiter zu verbreiten und Stück für Stück da voranzukommen. Und bin dann beim Stadtsportbund in Weimar hauptberuflich gelandet als Sportkoordinator. Sport in der Kulturstadt, auch ein spannendes Feld. Ich glaube, 10 Jahre dort auch verschiedene Dinge, unter anderem Projekte mit Schulen, diesen landesweiten Motoriktest, den wir jetzt als LSB auch versuchen, mit dem TIM gemeinsam und dem Ministerium weiterzuentwickeln. Den haben wir vor vielen, vielen Jahren mal in Weimar gestartet und bin dann 2014 in die Stadtverwaltung gewechselt als Amtsleiter für Sport und
nach Weimar.
Stadtverwaltung. In Weimar, und insofern auch für den Sport zuständig gewesen, aber eben mehr auch noch für Schulen, für die Schulgebäude, für die Sportanlagen. Ich glaube, auch da haben wir in 5 Jahren 5 Turnhallen gebaut oder angefangen. Also ich glaube, da ist viel passiert, auch in der Zeit. Und ich habe gedacht, es ist dann irgendwann an der Zeit, mal auch über die Stadt Weimar hinaus, so schön die ist, sich auch mal neue Dinge zu erschließen. Und habe dann 2019 auch die Chance bekommen, beim LSB einzusteigen. Es gab da ja auch personelle Veränderungen, strukturelle Veränderungen, auch eine Verlagerung eher auf die hauptamtliche Schiene in den hauptberuflichen Vorstand. Und auch das natürlich von den jetzt wieder 2 Jahren, ich habe im Mai 19 angefangen, bin im September 19 Hauptgeschäftsführer geworden, das davon 1,5 Jahre Corona-Pandemie uns beschäftigen, das war vorher auch so nicht geplant, absehbar.
Definitiv nicht. Thomas, ganz kurz mal, sag mal, sportlich kann ich das alles nachvollziehen, aber du hast in einem Nebensatz jetzt gerade gesagt, du hast dann noch nebenbei Jura studiert. Wie kommt es zu der Kombination?
Naja, ich habe, wie gesagt, 1989 angefangen mit der Vorstellung, mal Tierarzt werden zu wollen, mit Berufsausbildung, mit Abitur. Das war dann genau in dieser Wendezeit. 91, 92, habe dann nochmal ein Jahr Zivildienst gemacht, wie das derzeit so war im Behindertenverband. Und war dann halt, es war relativ schnell klar, dass mit dieser ganzen Thematik Landwirtschaft und so es zukünftig nicht mehr so die berufliche Perspektive gibt. Und habe gedacht, Jura ist was man immer braucht und habe dann eben 93 angefangen mit Jurastudium. Das hat sich hingezogen bis 99, erstes Staatsexamen, 2001 zweites Staatsexamen und parallel hat sich halt diese sportliche Schiene so entwickelt mit dem Triathlon und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und habe dann das auch noch ein bisschen verbinden können, indem ich an der Uni mit einer halben Stelle war im Jurabereich und nebenher die Triathlon-Geschichte weitergemacht habe, aber irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man sich entscheiden muss. Und dann habe ich gedacht, ich habe lieber mit positiv motivierten Leuten zu tun, die freiwillig Sport treiben und die sich sozusagen auch ein bisschen quälen wollen, als jeden Tag sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die sich vielleicht streiten und die irgendwie mehr Konflikte austragen. Und so habe ich mich dann zu dem Zeitpunkt für den sportlichen Werdegang entschieden.
Aber hat dir Jura nochmal geholfen währenddessen? Hast du das Gefühl, das war eine gute Entscheidung und bringt dich jetzt weiter in deinem Job?
Ja, also ich glaube, das schadet auf jeden Fall nicht, dort in verschiedenen Bereichen auch eine juristische Grundausbildung zu haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Welt hat sich da auch in den letzten 20 Jahren auch weiterentwickelt. Aber ich glaube mal, so für das Alltagsgeschehen, sowohl damals auch jetzt im Stadtsportbund oder als Amtsleiter in einem städtischen Amt oder auch jetzt auf Landesebene, wo es ja auch viel um Themen geht, um Vereinbarungen zu schließen oder wir machen auch Bauprojekte, wo wir halt entsprechende Rahmenbedingungen schaffen müssen. Das Thema, sage ich jetzt mal ganz weit, Compliance, wie führt man heute auch einen Sportverband? Das sehen wir ja gerade auch in Richtung DFB und DOSB. Da spielen natürlich auch solche rechtlichen, rechtsphilosophisch, rechtsethischen Dinge eine Rolle. Und ich glaube, da ist es nicht hinderlich.
Kann es nicht schaden.
Auch eine genau.
Thomas, ich habe es meiner Tochter ja schon so ein bisschen erklärt. Nun ist es ja für dich nach 1,5 Jahren, ich glaube ein Worst-Case-Szenario, das kann man ja einfach so sagen. Ich glaube, du hast, als du die Stelle angefangen hast oder eingearbeitet wurdest von deinem Vorgänger, ganz andere Ziele gehabt. Jetzt leben wir mit der Pandemie. Der Vereinssport liegt, das muss man ja einfach so sagen, liegt brach. Ich glaube, das hast du dir in deinen miesesten Träumen nicht ausgemalt, was dich jetzt so beschäftigt tagtäglich als Geschäftsführer, oder?
Nee, das ist so. Aber ja, man kann darüber grübeln und hadern und sagen, was wäre gewesen, wenn. So bin ich aber eigentlich nicht. Und am Ende kann man immer nur aus der jeweiligen Situation das Beste machen, auch wenn es manchmal gefühlt zu wenig ist, was möglich ist. Aber mehr geht halt in dem Moment nicht. Und ja, das ist sehr mühsam. Ich glaube aber auch, wir sollten es nicht zu negativ sehen, weil ich denke jetzt gerade so im Rückblick auf die letzten 6-7 Monate, die uns ja nochmal deutlich mehr Einschränkungen gebracht haben als vieles im letzten Jahr. Ich glaube, hier sieht man auch die Dinge, die im letzten Jahr, glaube ich, auch in Thüringen noch relativ harmlos und gut gelaufen sind, werden auch in so ein negatives Licht gerückt. Und ich glaube, dass, wenn man das auch mal, man vergleicht sich immer mit denen es gefühlt besser geht. Ich glaube aber, das ist immer nur ein Aspekt des Bildes. Und ich glaube, wir haben ja auch auf Bundesebene den Austausch mit den anderen LSBs. Letztes Jahr waren wir in Thüringen immer die, auf die viele geschaut haben, weil wir oft die Ersten waren, die Lockerungsschritte gemacht haben, wo es wieder Dinge gab, die möglich wurden. Dieses Jahr sind wir halt auch aufgrund der Infektionszahlen natürlich in einer ganz anderen Situation. Es bewegt sich jetzt zum Glück deutlich in eine gute Richtung. Mhm. Aber man muss halt auch sozusagen diese Realitäten wahrnehmen. Wenn man nach Spanien guckt, ich war letztes Jahr, bin die letzten Jahre erst als Trainer, dann privat immer mal in Mallorca gewesen zum Fahrradfahren, um sich ein bisschen fit zu halten. Bin letztes Jahr an dem Tag, wo in Mallorca die Ausgangssperre in Kraft getreten ist, quasi zurückgezogen in eine komplett veränderte Welt. Aber in Spanien sind über Monate hinweg sind ganze Familien in Wohnungen eingesperrt gewesen. Da musst du mal eine Stunde am Tag raus und so weiter. Also dieses Gesamtbild sich zu verschaffen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das versuchen wir auch, um die Dinge auch einordnen zu können und immer wieder diesen Spagat hinzubekommen zwischen verantwortungsbewusst handeln, Dinge zu kommunizieren und trotzdem eben auch natürlich Forderungen aufzumachen und sagen, was ist denn auch verantwortungsbewusst realistisch möglich, und dann muss es auch mal wieder in eine andere Richtung gehen, und da hoffen wir, dass wir Anfang Juni hoffentlich auch wieder in einer besseren Position sind.
Ja, aber Thomas, jetzt ich spiele mal mit dir dieses klassische Szenario durch. Ich habe es meiner Tochter vorhin so ein bisschen versucht zu erklären. Ich sag mal, du bist jetzt mein Vereinspräsident, ich bin jetzt Vereinsmitglied, ich habe meinen Jahresbeitrag schon vor einem Jahr bezahlt, und jetzt sage ich, Herr Zirkel, passen Sie auf, ich will jetzt mein Geld zurückhaben, ich habe jetzt ein Jahr kein Training machen dürfen in Ihrem Verein. Wie kommunizierst du das? Wie sollen die Vereine damit umgehen? Was ist dein Konzept dafür?
Also stimmt es ja so nicht, dass man ein Jahr keinen Sport machen sollte. Ja. Also es ist sicherlich seit Oktober, November nicht mehr wirklich was möglich gewesen, wobei wir auch mitbekommen haben, dass doch einige Vereine sich haben was einfallen lassen, sei es irgendwelche Challenges, Kreisverbund Altenburger Land zum Beispiel ist über den Jahreswechsel hinweg mit den Mitgliedern der Sportvereine in dem Landkreis zum Cup der guten Hoffnung zum Beispiel gelaufen, haben täglich auch den Kilometerfortschritt gepostet, haben das Ziel deutlich überschritten. Wir haben Anfang des Jahres auch eine Befragung gemacht, da haben sich immerhin 900 Vereine in Thüringen auch beteiligt. Und wir haben festgestellt, dass die Vereine, die auch sehr aktiv mit ihren Mitgliedern versucht haben, in Kontakt zu bleiben, dass die auch im Schnitt weniger Mitgliederverluste haben als Vereine, die das eben in der Form so nicht genutzt haben. Und ganz grundlegend ist für mich ein Verein, ich bin ja auch viele Jahre, ich bin selber Vereinsmitglied, aber ich bin viele Jahre auch Abteilungsleiter, Jugendwart, Organisator, Trainer gewesen. Ein Verein ist ja nichts Abstraktes, wir stellen das immer so in den Kontext dieser Thematik Fitnessstudios, wo ich mich in so einem Dienstleistungsverhältnis bewege. Verein ist, lebt von den Mitgliedern, und die Mitglieder sind der Verein. Und am Ende, wenn wir alle gemeinsam nach dieser Pandemie auch wieder Sportvereinsdinge nutzen wollen, und da reden wir ja nicht nur über das reine Bewegen und das Sporttreiben, sondern es geht auch viel um Soziales miteinander, um Austausch, um Feste zu feiern, um Dinge zu gestalten. Ja, klar. Und wenn wir das alles wieder auch erleben wollen, dann heißt es am Ende, solidarisch sein, auch dem Verein die Treue zu halten und nicht wegen ja auch vergleichsweise geringen Mitgliedsbeiträgen jetzt zu sagen, weil man ein halbes Jahr eben die Angebote der Vereine nicht möglich waren, sozusagen dann von der Fahnenstange zu gehen. Ich glaube, alle Vereine, die sind in der Lage, wenn es wirklich individuelle Notlagen gibt, dass das Geld nicht reicht wegen Kurzarbeit oder ähnlichen Dingen, dann sind Vereine auch bereit, auch mal Beitrag zu reduzieren oder Beitrag auszusetzen. Da muss man sich mit dem Verein in Verbindung setzen. Und wir reden nach wie vor in Thüringen über sehr moderate Mitgliedsbeiträge. Und wenn man nach der Pandemie feststellt, der Verein hat jetzt viel zu viel Geld, ich glaube, dann kann man immer noch überlegen, Beiträge wieder zu senken oder zu investieren in die Zukunft, in Ausbildung, in Gerätschaften. Aber jetzt wegen am Ende, in Anführungsstrichen, nur ein paar Monaten, wo Angebote nicht in der Form so stattgefunden haben, von der Stange zu gehen, ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg.
Aber machen das, also wie ist denn deine Beobachtung dazu, Thomas? Springen die Leute ab oder sind sie ihren Vereinen treu und halten das durch?
Also wir machen ja immer zum Jahreswechsel eine Bestandserhebung, wo wir die Mitgliederzahlen der Vereine abfragen. Wir haben jetzt in diesem Jahr einen Rückgang von, ich glaube, 4,5% waren es zum Jahreswechsel. Das ist ungefähr ein Drittel im Kinder- und Jugendbereich, ungefähr 5.000 Kinder und Jugendliche weniger, ungefähr ein Drittel im Erwachsenenbereich und ein Drittel im Seniorenbereich. Es war ein Drittel auch etwa im Reha-Bereich, wo es eher auch solche Kurssysteme und eher so kurzfristige Mitgliedschaften gibt. Und bisher ist es nicht so, dass wir sagen können, die Kinder und Jugendlichen insbesondere sind jetzt aufgrund von Corona aus den Vereinen in größerer Ordnung ausgetreten, sondern es ist wohl eher so, dass man normale Wechsel hat und aber eben kaum Neuaufnahmen im letzten Jahr möglich waren, weil eben viele Angebote nicht stattgefunden haben. Deswegen ist es von der Mitgliedschaft her, wenn es jetzt nicht noch viel länger andauert, wenn wieder Angebote möglich werden, glaube ich, ein blaues Auge. Was spannend wird und was, glaube ich, nochmal die Nagelprobe wird, ist, wie viele kommen tatsächlich wieder. Mhm. Und zwar vielleicht noch angemeldet, aber das höre ich halt jetzt immer wieder, dass es eben auch gerade so in Mannschaftssportarten Lücken gibt, dass eben, wenn dann Kinder wegbrechen, auch, das ist ja eben oft diese sozialen Gruppen auch, dass dann andere auch folgen. Und das Spannende wird halt sein, ich denke mal, dann auch vielleicht Anfang des nächsten Schuljahres, wenn es wirklich wieder reguläreres Training hoffentlich geben kann, dass dann eben wir gucken müssen, wie groß sind die Lücken von denen, die tatsächlich wieder zum Vereinstraining zurückkommen.
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du den Podcast, wo wir den Professor Frohböse da aus Köln hatten, den Podcast, der das hat es ja auch sehr gut dargestellt. Du weißt ja, ich bin selber Sportlehrer, Schulsportkoordinator. Wir haben jetzt aus meiner Sicht aber wirklich ein gesellschaftliches Problem, weil ja Kinder, Schule und Verein ist ja jetzt fast identisch gewesen, wobei Schule manchmal sogar noch ein bisschen mehr konnte, wenn man es gemacht hat, dass wir jetzt Kinder haben, die wirklich sich eine lange, lange Zeit nicht bewegt haben. Es gibt auch Untersuchungen schon, wo festgestellt wird, wie in Deutschland die Kinder 13 bis 15 Jahre die Gewichtszunahme war, die ist signifikant. Was denkst du als LSB-Chef, wie können wir diesem Bewegungsmangel jetzt entgegenwirken? Wir müssen uns ja was einfallen lassen. Ich habe in der Bildung immer das Gefühl, wir wissen alle, uns fehlen so fast ein halbes Jahr an Schule, an Bildung, aber wir wissen nicht, wie wir das im nächsten Jahr kompensieren wollen. Jetzt könnte man sagen, man macht Abstrich an den Zielen. Wie siehst du das für die Bewegung? Wie wollen wir, sobald wir wieder vollumfänglich dürfen, wie wollen wir dem entgegnen? Was wollen wir denn tun, um den Laden wieder zum Laufen zu bringen, um die Kinder wieder in Bewegung zu bringen?
Ich glaube, da müssen wir mehrere Podcast-Folgen machen, um dieses Thema anzupassen zu besprechen. Ich habe mir die Folge heute Vormittag nochmal angehört. Ich frage nachher auch nochmal, was die 5 Kilo Gewicht machen, ob die schon reduziert sind, die im März so als Problem beschrieben wurden. Ja. Also ich glaube, das sind mehrere Ebenen, die man da angucken muss. Und das ist, glaube ich, jetzt auch eine Binsenweisheit. Die Pandemie hat viele Problemlagen, die wir vorher schon wussten und kannten, natürlich auch nochmal deutlich hervorgestellt und verschärft. Und das ist vielleicht, wenn man was Gutes darin sehen will, ein Aspekt, wo man sagen kann, die Probleme sind uns noch bewusster geworden. Und die Frage wird sein, seid ihr noch da?
Wir sind da. Wir hören zu, ganz gespannt.
Ich habe gerade irgendwie das Gefühl gehabt, ihr seid weg.
Nein.
Also die Problemlagen sind uns vielleicht noch etwas bewusster geworden, wobei auch in der Folge kam ja sehr deutlich zum Ausdruck, wir wissen ja, wo es klemmt. Ja. Das Problem ist eher ein Umsetzungsproblem. Und auch da haben wir ganz verschiedene Ebenen. Ich glaube, das eine ist das Thema im Sport selber, wo wir uns auch auf verändertes Sportverhalten, auf veränderte Gewohnheiten von Kindern und Jugendlichen und auch von Eltern einbeziehen müssen. Es geht weiter eben in die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen im Kita- und im Schulbereich. Ist die Ausrichtung auf, also diese zwei Sportstunden ausreichend? Ist die Fokussierung auf Sportarten und Notengebung ausschließlich die richtige? Oder muss es eher auch um Motivation von Schülern gehen, die vielleicht ansonsten bewegungsfern sind? Und der dritte Punkt ist, wie kommen wir aus dieser inaktiven Phase der Pandemie jetzt wieder in ein aktiveres Tun? Wir haben zum Beispiel auch, versuchen wir jetzt mit dem Ministerium gemeinsam ja diese Ferienkursaktion zu unterstützen, um da einen ersten kleinen Schritt zu gehen und zu gucken, dass wir wieder in diese Richtung kommen. Und ich glaube, jedes dieser Felder, das Thema wäre auch noch die Frage nach Bewegung im Alltag. Da kann natürlich mit einem Sportangebot im Sportverein wird man nie erreichen, dass die Bewegungsdefizite im Alltag auch kompensiert werden. Also das ist, hat eher eine gesamtgesellschaftliche Dimension, wenn ich am Ende jeden Weg nur mit dem Auto mache, vom Sportangebot zum Musikangebot zur Schule, dann werde ich natürlich das nie kompensieren können. Herr Proböse hat ja vorgerechnet, wie viele Stunden Bewegung im Alltag am Ende eigentlich erforderlich sind. Und jedes dieser Felder braucht, glaube ich, gesonderte Lösungen, braucht unterschiedliche Partner, die sich da auf den Weg machen. Das sind keine einfachen Antworten auf komplizierte Fragen, aber ich glaube, man muss sich diesen stellen. Und wenn es eben was gibt, was uns die Pandemie gelehrt hat, dass wir da nicht mehr viel Zeit haben, Antworten zu finden.
Das ist wohl wahr. Was mich aber so ein bisschen besorgt, und jetzt frage ich dich mal eher als Trainer, als LSB-Geschäftsführer, du musst ja, glaube ich, auch als LSB-Chef, musst du auch so ein bisschen Politiker sein, das ist ja eigentlich gar nicht so schön, merke ich gerade. ich frage dich aber jetzt mal als Trainer, ich habe jetzt von vielen Lehrerkollegen auch gehört, wo Schüler nach 4, 4,5 Monaten nicht mehr in der Schule waren, wieder in die Schule zurückgekommen sind und die dann die Kinder befragt haben, wie sie denn die Zeit gesehen haben, so als kleines Feedback. Und die Mehrheit, die absolute Mehrheit, über 90% der Kinder, 9. Klasse, 8. Klasse, haben gesagt, fanden wir geil, fanden wir schön. Und die Lehrer dann gesagt haben, in dem Fall auch immer Sportlehrer, um Gottes Willen, wenn ein 15-Jähriger es schön findet, natürlich finden die schön, dass sie früh ausschlafen können, natürlich finden die schön, dass sie ihre Aufgaben dann machen können, wann sie sie machen wollen, natürlich finden sie es schön, dass sie bis nachts um 2, um 3 vielleicht zocken können und so weiter. Aber wenn Kinder es als angenehm empfinden, dass sie nicht mehr in Strukturen leben, dass sie nicht mehr rausgehen müssen, um sich mit Freunden zu treffen, dass sie nicht mehr rausgehen, um Sport zu treiben, dann haben wir doch, Thomas, aber wirklich eine Sache, die müssen wir sehr ernst nehmen und da müssen wir uns jetzt wirklich was einfallen lassen, wie man das, oder siehst du das anders?
Also auf jeden Fall ist es so. Ich glaube, die Kinder haben halt noch nicht irgendwie einen längerfristigen Horizont, sondern die gucken auf den Moment und empfinden das halt für den Moment erstmal als Entlastung, weil eben genau das, was wir als vielleicht Struktur oder Routine oder ähnliches sehen und beschreiben, für sie eher eine Belastung ist, ein Druck, sich wieder auf die Hausaufgaben für die nächste Schulstunde vorzubereiten oder bestimmte Übungen halt zu machen. Und ich glaube, Routine entlastet ja auch. Insofern sind natürlich auch Eltern gefragt, dann dort entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Auch die sind ja in vielfacher Hinsicht gefordert gewesen mit Homeschooling, mit Homeoffice und immer wieder die gleichen Dinge. Also deswegen braucht es da auch Antworten. Ich glaube aber auch, dass wir uns in den jeweiligen Bereichen, was ich eben schon mal versucht habe anzudeuten, auch mit einem veränderten Verhalten von Jugendlichen auch auseinandersetzen müssen. Und wir können natürlich sagen, dass das Thema virtuelle Welten zum Beispiel eins ist, was wir, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, verteufeln und um Gottes Willen, und wir wollen unser Sportsystem dagegen setzen. Wir können aber auch gucken, wie können wir Kinder mit solchen Angeboten auch abholen. Ist es nicht auch vielleicht eine Motivation über eine App oder über ein Online-Angebot, zum Beispiel Tanzvideos nachzutanzen? Ja. Das ist auch eine Form von Bewegung. Ja. Oder Geocaching war, glaube ich, auch in einer eurer Folgen ein Thema. Auch das kann man ja mit Austausch untereinander über soziale Medien verbinden. Ich kenne es aus dem Triathlon-Bereich, wo es dann halt entsprechende Apps gibt, wo man bestimmte Radstrecken gegeneinander virtuell fährt und guckt, wie sind da die Leistungen im Vergleich. Also das, die Vorteile des einen mit den Vorteilen des anderen zu verbinden. Und ich glaube schon, dass das, was am meisten gelitten hat, nämlich das soziale Miteinander, auch für Jugendliche weiterhin eine Rolle spielen wird. Und das, glaube ich, jenseits der sozialen Medien und der virtuellen Welt. Und das ist unser großer Trumpf. Wenn wir dort wieder andocken können, glaube ich, wird es auch schnell wieder so sein, dass Jugendliche sich im Verein wohlfühlen.
Das finde ich einen sehr schönen Punkt, Thomas. Danke, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich auch das Gefühl habe, dass die digitale Welt gerade so von der älteren Generation oft verteufelt wird und gar nicht die Möglichkeiten gesehen wird. Also alles, was du jetzt gerade genannt hast, finde ich, sind super Ideen. Mir fällt spontan auch noch ein, dass es ja so VR-Brillen gibt, wo du quasi auch noch eine ganz eigene Welt siehst. Auch da wird viel mit Bewegung gearbeitet. Kannst du auch so irgendwelche Schwertkämpfe machen oder du musst dich halt auf jeden Fall bewegen dabei. Und den Punkt mit den sozialen Interaktionen sehe ich halt auch als wirklich den fast noch wichtigeren als die Bewegung an sich. Ich habe gestern wieder mit einem 10-Jährigen gesprochen, mit meinem Neffen, der auch gemeint hat, es ist so schade, dass er, also früher ist er halt zum Fußballspielen gegangen in seinen Verein, hat halt seine Freunde gesehen und heute fragt er und es antwortet ihm oftmals keiner oder die zocken dann halt doch zu Hause oder dürfen sich halt nur mit einem treffen, dann ist er halt schnell mal raus und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine unglaubliche Belastung ist für Kinder und Jugendliche und da die Vereine ja auch wirklich einen großen Beitrag leisten, um das wieder zu fördern.
Es steht halt, ich glaube, das war auch Thema in der Folge mit Herrn Voröse, immer so ein bisschen die Frage, was heißt Sport? Sport ist in unserer Wahrnehmung auch als LSB in vielerlei Hinsicht im Kinder- und Jugendbereich eben Sozialarbeit, Jugendarbeit und auch natürlich Wettbewerb und Gegeneinander und Ergebnisse, die stehen halt oft in der Zeitung, wer gewonnen hat, wer verloren hat, wer Medaillen gewonnen hat. Aber im Kinder- und Jugendbereich sehen wir unsere Aufgabe und den Mehrwert auch der Sportvereine natürlich eben insbesondere im Bereich Sozial- und Jugendarbeit. Und wir glauben, dass da auch ein sehr großer präventiver Wert für die Gesellschaft halt liegt. Und das ist unsere Aufgabe, das auch immer wieder herauszustellen. Und ich glaube, dass das auch Kinder und Jugendliche nach wie vor in die Vereine zieht und auch die entsprechenden, die Attraktivität einfach da ist. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich wieder in diesem Bereich aktiv werden können. Aber ich bin da wirklich hoffnungsfroh, dass wir im Juni da auch wieder in einer anderen Situation sind, als vielleicht jetzt noch in den nächsten ein, zwei Wochen.
Ja, jetzt wollte ich jetzt gerade Anschluss fragen. Hoffnungsfroh sagst du, jetzt mach uns doch mal ein bisschen Hoffnung, wie geht's weiter? Und ich bin jetzt, du hast gesagt, wir müssen positiv, wir müssen auch woanders hingucken. Aber jetzt sage ich nochmal, und das ist das, was ich höre. Diese Leute sagen mir, Hardy, erklär mir doch bitte mal, warum auf der Buga im Außenbereich maximal 15.000 Menschen sich bewegen dürfen, aber im Stadion nur 5 Kinder unter 14 mit einem getesteten Trainer. Das kann ich doch keinem mehr erklären. Auch wenn du sagst, ja, es ist schon mal möglich, dass wir das jetzt machen dürfen, das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Aber wie soll der normale Mensch das verstehen?
Also das kann ich auch keinem erklären. Das habe ich auch öffentlich schon so erklärt, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Buga eröffnet wurde, wir als organisierter Sport auch gefordert haben, dass im Außenbereich deutlich mehr möglich gemacht werden müsste. Wir können es am Ende aber nicht selber entscheiden. Das ist eine Aufgabe auch der Politik, das zu machen. Komischerweise hat ja die Bundesnotbremse, die bundesweit eher Einschränkungen gemacht hat, in Thüringen einen ersten Öffnungsschritt gemacht, damit eben genau mit den 5 Kindern das wieder möglich wurde. Auch das erst nach Intervention des organisierten Sports. Und insofern muss man auch ganz klar sagen, dass der organisierte Sport vielleicht an der Stelle auch das war ja eine Erkenntnis aus dem Gespräch mit Herrn Voröse, insbesondere vielleicht auch in den entsprechenden Bundesebenen, vielleicht auch sich nicht genug Gehör bisher verschaffen konnte, vielleicht auch insgesamt die Belange von Kindern und Jugendlichen ja eher vielleicht auch aus einer Elternperspektive betrachtet worden sind. Also die Diskussion zum Homeschooling ging ja oft nicht darum, was brauchen eigentlich Kinder und Jugendliche, sondern wie kann man den Eltern sozusagen ermöglichen, Homeschooling mit Homeoffice und anderen Dingen weiter aufrechtzuerhalten? Wie können wir die Wirtschaft sozusagen am Laufen erhalten? Und dafür brauchen wir dann auch die Schulen. Aber in den Mittelpunkt zu stellen, was brauchen die Kinder und Jugendlichen, das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive. Und vielleicht waren da auch in diesen Beratungsgremien zu wenig Menschen involviert, die genau diese Perspektive neben den anderen Sachen, die auch wichtig sind, die epidemiologischen Folgen, die virologischen Folgen, all diese Dinge, wirtschaftliche Auswirkungen, die diese Aspekte auch mit reingebracht haben. Und für mich gibt es aktuell keinen Grund, im Außenbereich mit diesen Einschränkungen leben zu müssen. Da haben wir auch die letzten Wochen nochmal mit Nachdruck darauf hinverwiesen. Es gibt ja auch entsprechende Gutachten aus Aerosol-Forscher-Sicht. Ja.
Thomas, wann rechnest du denn mit den nächsten Lockerungen? Gibt es da ein Zeitfenster, wo du damit rechnest oder hast du Informationen, die uns Hoffnung machen? Oder?
Also die Verordnung, die jetzt in Thüringen gilt, ist ja so, dass die Ende des Monats ausläuft. Ja. Ich glaube, am 2. Juni tritt die nächste in Kraft. Und ich weiß, dass die Ministerien da in den Abstimmungsrunden sind. Wir sind da auch immer wieder angesprochen und involviert, uns mit einzubringen. Und ich gehe fest davon aus, dass insbesondere im Außenbereich es dann zu deutlichen auch Besserungen gibt. Die werden natürlich inzidenzabhängig sein. Überall dort, wo wir in den Regionen noch über 100 sind, gilt ja dann weiterhin die Bundesnotbremse. Die kann das Land ja auch nicht aushebeln. Und wir versuchen aber jetzt sozusagen nach unten hin, also unter 100, unter 50 entsprechende Verordnungslagen, die es ja auch seit letztem Jahr gibt. Wir haben ja auch im Sport nicht sozusagen im letzten Sommer gar nichts gemacht, sondern wir hatten mit dem Ministerium ja so auch so ein Ampelsystem, wie ihr das aus dem Schulbereich kennt, auch ja entworfen. Die Verordnung ist auch aktuell noch in Kraft. Aber durch die Bundesnotbremse ist das letztendlich über 100 alles ausgehebelt worden. Und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir dann ab Anfang Juni, ich glaube am 2. oder 3. Juni tritt die neue Verordnung in Kraft, dass wir bei entsprechenden Inzidenzwerten unter 100 und unter 50 dann auch in den einzelnen Regionen, wo das gilt, insbesondere im Außenbereich, dann auch viel freier agieren.
Ja, also ich habe immer das Gefühl, manchmal vor lauter Verordnung, man weiß ja gar nicht mehr, was gerade gilt. Die Leute fragen auch, was ist jetzt, wir müssen zum Ende kommen, was ist jetzt für dich die meistgestellteste Frage, die du, wenn du mit Vereinen kommunizierst, was fragen die dich am meisten? Wann dürfen wir wieder?
Ja, also es ist immer die Frage nach der Perspektive. Möglichst eine langfristige, klare Perspektive irgendwie zu haben, wo man sich darauf einstellen kann. Und das ist auf der anderen Seite natürlich gerade in so einer pandemischen Lage das Schwierigste, was man machen kann, weil wir wissen halt oft nur 4 Wochen im Voraus, wie es halt weitergeht. Und wir haben es ja gerade im März erlebt, wo wir eigentlich schon wieder in den fallenden Zahlen waren und dann diese Mutation kam, die genau an dem Punkt die Zahlen wieder nach oben getrieben hat. Ja. Also das ist auch das, was diese anderthalb Jahre für mich so auch persönlich zum Teil Schlauch gemacht hat oder auch zum Teil genervt hat, dass man irgendwie nie so richtig wusste. Du hast gesagt, man hatte das Gefühl, die Verordnungen wechseln im 14-Tage-Rhythmus. Man wusste manchmal gar nicht, man hat eine Verordnung erklärt und musste sich gedanklich schon wieder damit beschäftigen, was kommt denn als nächstes um die Ecke. Und das ist das, was, glaube ich, jetzt viel Entlastung schaffen würde, wenn wir über längere Zeiträume einfach mal einen Rahmen haben und wissen, nach dem halten wir uns. Und ich habe die Hoffnung, wenn wir jetzt die neue Verordnung kriegen mit auch entsprechenden Inzidenzwerten, dass es zumindest irgendwie eine klarere Vorgabe gibt und die Leute auch hoffentlich über den Sommer wieder mehr Sport und Bewegung gemeinsam auch genießen können.
Das ist zumindest das, was ich jetzt auch gehört habe, was von vielen prognostiziert wurde. Und man muss dazu sagen, dass natürlich auch unsere liebe Regierung ein Anliegen hat, dass die Leute jetzt einen guten Sommer haben, wo viel offen ist, weil es ist ja immer noch ein Wahljahr. Ja.
Und, das wissen wir noch nicht so genau. Also auf jeden Fall, in Thüringen ist es ja noch nicht ganz so sicher. Ja. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass es in Landtagswahlen geht und das, sag ich mal, ist natürlich für uns auch immer ein Punkt, auf unsere Themen hinzuweisen. Wir haben auch einen Forderungskatalog, ein Positionspapier des Sports, wo genau diese Themen, über die wir ja vorhin auch gesprochen haben, auch ein wichtiger Part sind. Und wir werden natürlich als organisierter Sport auch gucken, was da die Parteien sagen und wie die Dinge auch nach der Wahl umgesetzt werden.
Ich kann mir vorstellen, Thomas, das ist für dich sicherlich als Hauptgeschäftsführer gar nicht so einfach. Du musst natürlich in gewisser Weise auch diplomatisch sein. Ich habe das auch gemerkt, als du bei der Fakt ist Sendung in Erfurt warst. Ich bewundere dich ein bisschen dafür, aber ich wäre teilweise schon in der Sendung aus der Hose geschnippt. Ich bin ja schon zu Hause quasi auf dem Sofa rumgehüpft wie ein Irrer. Ist bestimmt nicht so einfach, weil ich glaube, du bist einfach auch Sportsmann und als Sportsmann sieht man natürlich Dinge auch pragmatisch und pragmatisch ist momentan etwas schwierig. Aber ich sag einfach mal so, wir drücken dir einfach die Daumen. Ich glaube, du bist der richtige Mann in der richtigen Position, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Und dafür wünschen wir mir ja natürlich weiterhin, dass du dich selber viel bewegst. Im Übrigen mit den 5 Kilo in dem Podcast von der Vorbisse, ist nicht ein Gramm weg. Aber ich sag mal so, ich bin ja nicht so wie du und Kai. Ich bin ja kein Ausdauersportler. Ich komme ja aus der Leichtathletik und Basketball. Aber ich mache momentan relativ viel Ausdauersport. Ich mache wirklich viel mehr Sport als vor der Pandemie. Aber ich genieße das Leben auch auf der anderen Seite. Und ich sag mal, ich mache jetzt Sport, um das zu halten, was ich habe. Zu Olympischen Spielen muss ich nicht mehr, Thomas. Und demzufolge ist mein Gewicht stabil geblieben. oder ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen Fett in Kraft umgewandelt, in Muskel umgewandelt. Hoffe ich doch jetzt einfach mal. So
versucht jeder ein bisschen die Dinge aufzuarbeiten, die er vielleicht nicht so gemacht hat. Ich bin eher die letzten Jahre so mit jenseits des Ausdauersports, also das mache ich natürlich nebenher immer ein bisschen, aber ich habe mich mal mit Klettern und mit Tanzen und solchen Dingen versucht. Das ist auch ganz spannend, weil man sozusagen nicht nur allein unterwegs ist.
Was tanzt du da, wenn ich fragen darf? Also so Hip-Hop oder Ballett?
Nee, also schon eher so klassische Gesellschaftsdinge oder aber auch so Salsa oder solche Geschichten.
Ah, ja, okay.
Weil jetzt als Ausdauersportler ist man doch motorisch eher nicht ganz so flexibel.
Das gibt einen Shitstorm jetzt.
Ich probiere gerne auch mal neue Sachen aus und schaue, wo da auch so Grenzen sind oder wo man Dinge auch nochmal neu lernen kann. Und das macht halt auch die Spannung im Sport aus, vielleicht auch mal Dinge zu verändern oder neue Sachen zu machen. Und ansonsten auch gerne Sport gemeinsam zu treiben. Das ist für mich auch ein wichtiges Anliegen. Deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, Hardy, können wir gerne uns mal zu einer Runde, auf welcher Ausdauersport auch immer, gemeinsam bewegen.
Oh, das ist ein Angebot hier.
Ja. Im Winter wir hatten ja einen schönen Winter, also insofern war das auch mal als Ausgleich ganz gut, sich auf Langlaufski im schneebedeckten Wald zu bewegen, weil das macht den Kopf auch ganz gut frei. Und ich habe auf jeden Fall vor, demnächst mal durch den Hainich zu radeln. Da kommen wir ja sozusagen auch im Bad Langensalza
vorbei.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit, sich da mal zu verabreden.
Also du hast ja gesagt, man muss optimistisch stehen. Also Herr Röckert hat mir attestiert, dass ich auf dem Fahrrad besser geworden bin, um es mal positiv zu formulieren. Natürlich kann ich mit ihm nur bedingt Fahrrad fahren, weil irgendwann er redet ununterbrochen und ich hechel ununterbrochen und kann nichts mehr antworten. Aber Thomas, bevor wir dich ganz rauslassen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, das habe ich mir noch im Kopf noch notiert, Olympische Spiele Tokio. Ich habe wieder gelesen, die Mehrheit der Japaner sind eigentlich dagegen. Kannst du uns mal kurz deine persönliche Meinung zu diesen Spielen kurz darlegen?
Ja, auch das ist natürlich eine schwierige Sache, jetzt kurz darauf zu antworten, weil ich stelle mir schon auch die Frage, wenn ich diese Veranstaltung mehr oder weniger gegen vielleicht das Gefühl der Bevölkerung fast ohne Zuschauer mache, dann ist es natürlich schon auch die Frage, für was braucht es diese Spiele? Es wird dann werden Fernsehspiele werden. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Athleten, die jahrelang daraufhin trainiert haben, die auch nach wie vor da dranbleiben, für die das eine wichtige Motivation war. Und insofern bin ich da wirklich sehr hin und her gerissen. Im Zweifel würde ich auch sagen, wenn das wirklich nicht repräsentativ jetzt die ganze Bevölkerung dagegen ist, wenn es gesundheitlich vertretbar ist, es eher zu machen, als es sein zu lassen. Aber die Stimmungslage vor Ort und gerade auch die Infektionslage ist natürlich ein wichtiger Faktor, weil wir können nicht auf der einen Seite zum Beispiel auch hier sagen, die Leute sollen sich an alles halten. Und auf der anderen Seite machen wir dann solche Sachen und da spielt dann plötzlich die Pandemie keine Rolle mehr. Also das ist schon für mich auch ein gewisser Widerspruch. Aber es ist schwer, einfach zu sagen, hopp oder top.
Ja, wir hatten ja auch Thomas Röhler schon im Podcast. Natürlich sind das Athleten, die arbeiten 4 Jahre, nun fast 5 Jahre auf dieses Ziel hinaus. Und ich tue mich auch schwer, weil natürlich Olympische Spiele auch was haben mit Stimmung, mit Atmosphäre, mit Zuschauern, mit Gästen aus der ganzen Welt. Das sind ja die größten Weltfestspiele. Und das wird nicht stattfinden. Andererseits, wie gesagt, die Athleten haben das vor der Nase.
Aber der Eurovision Song Contest hat doch auch gerade in Holland stattgefunden. Könnte man nicht eine Möglichkeit finden, das vielleicht für Olympia doch noch hinzukriegen?
Nee, es ist schon beschlossen. Es dürfen keine ausländischen Touristen. Ist richtig, was ich sage, Thomas, oder? Es darf keiner. Also nur Japaner selber, glaube ich, gell?
Ja,
und wie Thomas sagt, es werden Fernsehspiele werden, aber ich denke auch, man sollte es auch durchziehen. Wir haben auch jetzt in 3 Wochen, glaube ich, die Fußball-EM und keinem ist irgendwie so richtig nach Fußball-EM. Überleg mal, normalerweise haben wir sonst immer Party gemacht und geplant und jetzt irgendwie, oder ist bei dir so, uns ist gar nicht so richtig danach, oder?
Nee, also weil der Kopf einfach auch nicht frei ist dafür und am Ende sitzt man ja auch nur für sich dann da und ich glaube, wenn man da eine Party draus gemacht hat, dann hat man die ja gemeinsam mit Freunden und in einer entsprechenden Atmosphäre gemacht und deswegen glaube ich, wird es nicht die gleiche Stimmung und Atmosphäre sein können, auf der anderen Seite hilft es halt auch keinem breiten Sportler, wenn die Profis jetzt am Ende ihre Dinge auch nicht machen können. Ja. Damit verbessert sich ja die Situation von keinem anderen. Richtig. Und deswegen, ich glaube auch, wenn solche Lebensziele, Sponsoring-Dinge und ähnliche Sachen am Ende ihre berufliche Karriere ja auch ein Stück davon abhängen, dann muss man das eher unter dem professionellen Aspekt betrachten, als jetzt zu sagen, es ist interessant vergleichbar.
Ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Thomas, es war sehr interessant, sehr kurzweilig. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen, länger als geplant. Ja,
aber das war uns ein innerer Salsa-Tanz.
Genau, ein innerer Salsa-Tanz war es. Ja. Dann sagen wir der Thomas, bleib fit. Das glaube ich, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das machst du schon von dir aus. Und versuch den Laden weiter zu rocken. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Du hattest das wahrscheinlich anders geplant, aber wir haben jetzt eine große Aufgabe vor uns und ich hoffe, dass wir das gemeinsam auch mit dir zusammen schaffen. Und wenn wir alle zusammenhalten, ist ja wie im Sport, dann kriegen wir es auch hin, oder?
Ich hoffe das und das ist auch klar, das war vorhin ja mal so ein Thema mit der Sendung. Fakt ist, man kann halt vor dem Mikrofon vielleicht nicht immer alles das genauso sagen, wie man das auch macht, wenn das Mikrofon abgeschaltet ist. Insofern können wir uns gerne auch nochmal zu einem persönlichen Austausch treffen, aber das gehört zu so einem, zu so einer Aufgabe auch mit dazu und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Und trotzdem ist die Aufgabe wichtig, auch zur richtigen Zeit die richtigen und manchmal auch deutliche Worte zu finden. Und das ist eine Aufgabe, an der ich versuche, weiter zu wachsen. Und gemeinsam geht es halt im Zweifel immer besser. Am besten ist, wenn alle in die gleiche Richtung laufen. Und ich hoffe auch, ich kenne dich ja auch in deinem beruflichen Kontext, dass du da auch weiter dran bleibst, ihr motiviert seid. Ich habe das jetzt verfolgt, auch mit den Schwimmgeschichten in Showtime, dass da auch ein erster kleiner Schritt ist. Und das ist das Beste aus der Situation machen, mehr geht nicht. Und ich glaube, dass dann wäre schon allen viel geholfen. Jammern hilft uns nicht
weiter. Richtig.
Thomas, danke für deine professionelle Einschätzung und auch positive Einschätzung, finde ich. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich habe mir direkt auch ein paar deiner Zitate aufgeschrieben, die werde ich... Direkt in Instagram.
Ich werde die nochmal
hören. Okay. Na dann, euch ganz lieben Dank.
Schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ich habe so viele Anmerkungen. Also ich muss direkt, ich brauch doch einen Notizzettel, um mir Notizen zu machen.
Irgendwie war er auch ein bisschen im Nicht-Empfangsbereich. Ich hoffe, das kommt dir gut
rüber. Ja, wir entschuldigen uns, der Ton war nicht ganz ideal.
Tut uns leid, aber das konnten wir jetzt nicht beeinflussen. Aber,
ich dachte die ganze Zeit, ist es dein Sekt, der irgendwie hier sprudelt.
Nein, das ist nicht.
Das hätte ich gewiss. Eine lustige Sache, die mir eingefallen ist, weil ich das ja auch, ich habe vorhin kurz mal was zu ihm gelesen, habe bei einem MDR-Artikel bin ich hängen geblieben zu Thomas Zirkel und habe gelesen, dass der irgendwas mit Breitensport und dachte mir dann so, ich habe früher immer gedacht, Breitensport ist für Leute, die ein bisschen stämmiger sind oder so, ich habe da so einen Sumo-Ringer und sowas.
Oder für Alkoholiker. Ich bin total breit, mache ich Breitensport.
Aber was ist denn Breitensport und was ist denn noch übrig nach Breitensport?
Weil das Sport in seiner ganzen Breite, vom Tanzen, vom Klettern bis zu den Klassikern, Leichtathletik, Fußball, Basketball, Handball.
Alles Sport.
Genau, in der Breite.
Okay, warum
es gibt, es gibt ja auch Profisport, es gibt ja auch Individual. Also,
Breitensport. Haben wir wieder
also hat nichts mit dem Gewicht zu tun, auch nichts mit der Promillezahl. Also, so gesehen.
Schön, dass er sich an die 5 Kilo erinnert hat, das wusste ich gar nicht.
Ja, super. Habe ich mir auch gleich gefreut.
Und dann hatte ich aber noch eine Anmerkung, das wollte ich aber da jetzt nicht reinkrätschen. Das hatte ich nämlich auch gelesen, weil wir uns ja jetzt schon ein paar Mal, oder vor allen Dingen du, darüber aufgeregt haben, dass eben bei der Buga dürfen so viele Leute reingehen und der Vereinssport oder Schulsport kann eben nicht stattfinden. Ich habe ein paar Punkte gelesen, ein paar Argumente, die für mich ganz schlüssig klingen. Ist jetzt vielleicht nicht in, also kann man trotzdem drüber streiten, aber da hieß es, dass zum Beispiel beim Vereinssport, wenn du dir jetzt die Situation vorstellst, dass die Eltern ja zum Beispiel auch nicht alle einzeln fahren, sondern dass die sich vielleicht gegenseitig, man holt mal jemanden ab, man nimmt jemanden mit, dann ist man in der Umkleidekabine zusammen drin, man tauscht mal eine Trinkflasche irgendwie, reicht sich das rüber. Es ist alles doch irgendwie enger als jetzt bei der Buga, wo du ja doch getrennt voneinander hingehst, dort irgendwie bist in deiner kleinen Gruppe und jetzt nicht so ein
Austausch. Und wie reisen die Leute an, alle einzeln mit dem Auto oder was?
Aber also bei einem
und an der Kasse stehen sie auch alle zusammen. ich weiß, was du meinst.
Du hast völlig recht. Aber das waren so Aspekte, wo ich gedacht habe, ja, es stimmt, es ist ja nicht so, dass sie dann nur draußen sind. Ja. Und ich glaube, das ist immer auch so ein, wir gehen auf Nummer sicher,
Wie gesagt, auch nichts gegen die Buga. Ich finde das eine tolle Sache und alle, die dort waren, sagen, es ist super schön. Buga, und wir werden auch
müssen wir gleich drüber reden, das ist natürlich eine Geldsache.
Ja, natürlich, auch, ne? genau, die bezahlen.
Ja, und wie es auch Thomas richtig gesagt hat, ist ja nach wie vor, dass auch die Kinder und Jugendlichen einfach keine Stimme haben. Die haben keine Lobby, die werden nicht so laut gehört, obwohl, also ich beim Kika, da geht es ständig darum. Geht ständig darum, mich hat das sehr gewundert, dass du gesagt hast, dass woher hast du diese Umfrage gehört, dass 15-Jährige gesagt haben?
Das haben mir Kollegen erzählt, die Sport...
Ach so, die haben das persönlich
gehört. Ja, die haben die in der ersten Stunde gehabt und haben die gefragt und dann haben die gesagt...
Okay. Gut, aber vielleicht sind das auch Einzelmeinungen, weil die Studien, die ich kenne, sind eigentlich eher, Kinder werden immer depressiver, unglücklicher.
Also übrigens, einer davon war auch ein Podcast-Gast hier, der Carsten Seber, und der hat dann auch gesagt, der hat die Klasse dann am Ende der Woche nochmal gehabt. Und dann hat sich das schon gewandelt, groß. Da haben die gemerkt, nach einer Woche Schule, ach ja, doch, ist doch cool hier und wir wollen doch da bleiben. Ja, aber es ist eben auch Schule und Vereinssport hat ja viel auch miteinander zu tun. Es ist eben einfach unheimlich schwierig. Es versteht keiner mehr, was hier los ist. So wie wir gerade gesagt haben, wenn eine Inzidenz von null ist, versteht keiner mehr, wieso die nicht aufmachen. Und jetzt im Schwimmen, wo ich gerade dran bin, du hast ja gehört, war ja das Fernsehen sogar da, weil wir was gemacht haben, was seit 10 Jahren völlig normal ist in meinem Job, dass Kinder zum Schwimmen gehen. Jetzt war das Fernsehen da, oh, Kinder können irgendwie schwimmen gehen.
Naja, aber ja, du betreibst das ja aber auch gerade so, weil natürlich ist es gerade was Besonderes, weil ging es ja nicht und du hast mit den Möglichkeiten, also ich meine, das hättest du nicht machen können, weil als wir noch eine Inzidenz über 100 hatten.
Richtig, aber jetzt kommt's und meine Kollegen, die das kennen, die wissen das jetzt, es ist jetzt gerade so, dass bei einer Inzidenz von unter 65, aber über 100, dürfen auch in den Grundschulen nur noch Halbgruppen kommen.
Ja.
Dann sagen die, wenn Halbgruppen da ist, also 10, 11, 12 Kinder, dann können die ja im Raum Abstand halten. Und das heißt auch, der Lehrer darf in verschiedene Halbgruppen reingehen, weil ja alle Abstand halten. Hm. Das heißt fürs Schwimmen, super, meine Schwimmlehrer, die zum Teil 10, 12 andere Schulen unterrichten, darf jetzt das tun. Ja, er darf also in andere Gruppen gehen. Hm. Super. Jetzt öffnen wir die Thüring-Therme. Liebe Grüße an Herrn Fromm, der das wirklich möglich gemacht hat und gesagt hat, Herr Krause, das finanziell ist das für uns eigentlich ein Desaster. Wir werden da überhaupt nichts draus gewinnen, aber wir machen auf. Wir müssen einfach aufmachen für die Schulkinder, ausschließlich für den Schulschwimmsport und ein bisschen Reha-Sport. Jetzt organisiere ich das. Wir wollen am 31. loslegen, aber jetzt kommt's. Sinkt die Inzidenz unter 100, was wir alle hoffen, kann ich diesen Schwimmsport nicht mehr machen. Weißt du warum? Weil nämlich, wenn die Inzidenz sinkt, was ja sehr positiv ist, kommen die Grundschüler wieder alle zusammen, nicht mehr Halbgruppen, alle zusammen und dann greift das Prinzip der festen Gruppe. Dann musst du als Lehrerin mit deinen 22 Kindern den ganzen Tag verbringen.
Okay.
Dann darf aber kein Fremder mehr rein.
Ja.
Das heißt, sinkt die Inzidenz unter 100, kann ich keinen Schwimmunterricht
machen. Aber du könntest doch den ganzen Tag, also wenn du den ganzen Tag...
Ich bin aber nicht Mitglied der festen Gruppe, festen Gruppe. Du bist Mitglied deiner festen Gruppe, du hast noch einen Kollegen und mit den 20 Schülern verbringst du den ganzen Tag. Ihr seid eine feste Gruppe.
Und die dürfen aber auch keinen Schwimmunterricht geben oder was? Oder können nicht schwimmen?
Wenn du zufälligerweise Schwimmlehrerin bist, dann dürftest du mit denen gehen, aber bist du nicht... Und ich bin Schwimmlehrer, aber ich darf ja nicht in deine feste Gruppe rein.
Ja,
so, und das ist jetzt gerade der Widersinn, den wir gerade versuchen zu erklären. Ich bin gerade dabei, nur mal um zu verstehen, ich bin gerade dabei zu beten, dass die Inzidenz nicht um 100 geht, was völliger Schwachsinn ist, damit mein Schwimmplan jetzt greift, den ich jetzt mit riesen Aufwand wirklich jetzt umgesetzt habe. Ich habe Schlotheim, all das, was das Fernsehen da gebracht hat, wieder gestrichen, wieder neu gemacht. Ich muss jetzt die Schüler informieren, die zum Glück sind mir auch wohlgesonnen, die Schwimmlehrer wieder rauszunehmen. Jetzt planen wir am 31. das loszulegen. Und wenn das jetzt die Inzidenz 5 Tage unter 100 ist, wird das schwierig. Jetzt hoffe ich, dass das Ministerium die Verordnung ändert. Adi
Krause sorgt dafür, dass die Inzidenz über 100... aber ich verstehe das
total. Und das ist der Schwachsinn und das versteht auch keiner draußen. Das kannst du einem Kind sowieso nicht erklären. Und das ärgert mich natürlich und das nervt mich. Und es geht ja Thomas genauso in seiner Branche da und im Vereinssport. Aber das muss auch mal ausgesprochen werden irgendwann mal.
Ich merke ja auch, dass du da auch von Folge zu Folge emotionaler wirst, was mich ja heute auch ein bisschen wundert, weil ich ja das eigentlich dachte, so ja, jetzt geht's langsam wieder los. Also gefühlt werden wird so alles, alle sind wieder so, hey, und dann kann man draußen sitzen und Leute planen Urlaub. Wir planen jetzt Urlaub so für Oktober. So plötzlich denken wir so, ja, vielleicht geht's ja sogar, vielleicht passiert ja was. Ist ja eigentlich positiv, aber ich meine, du... bist ja auch, oder alle Lehrer und Lehrerinnen sind ständig am Rödeln, nicht nur Lehrer und Lehrerinnen, also alle sind ständig am Rödeln, dass mit dem, dass man keinen Überblick mehr hat, da hast du ja völlig recht, obwohl ich da auch gerne immer wieder einhake, dass wir, also du hättest theoretisch die Möglichkeit, dir einen Überblick zu verschaffen. geh auf Google, gib das ein und du kriegst von 15 Nachrichtensendern, Zeitungen sofort eine Übersicht, was ist in meinem Bundesland jetzt noch erlaubt, was kann ich machen. Ich habe gestern sofort über einen Ticker, über Freunde mitbekommen, die Ausgangssperre in Erfurt ist aufgehoben, wir können uns treffen. So, und es gibt Seiten, wo du auch wirklich, du kannst deine Region eingeben und es wird dir detailliert angezeigt, was geht und was nicht. Es ist halt mit Aufwand verbunden, es wird dir niemand auf einem Silberteller servieren und mir ist völlig klar, dass die Leute dafür keine Zeit haben, die können nicht jeden Tag sich eine halbe Stunde informieren, was jetzt geht und was nicht. Aber Leute, es ist eine Pandemie, es ist komplex. Wie so viele Dinge im Leben ist es nicht einfach. Es gibt nicht schwarz oder weiß und es wird jetzt auch weiterhin nicht so, auch wenn die Inzidenz sinkt, so, tut mir leid, aber wahrscheinlich wird die Inzidenz sinken, Papst.
Nein.
wird es trotzdem nicht einfach werden. So, man muss auch bei manchen Dingen einfach respektieren, dass die anspruchsvoll sind. Und mir geht es ja ganz genauso. Ich würde mir auch wünschen, dass es eine einfache Lösung dafür gibt.
Ja.
Aber so ist es nicht.
Ja, und?
Und das ist aber bei vielen Dingen im Leben so. Ich kann auch nicht sagen, ja, Palästina, Israel, was ist eigentlich mit euch? Euer Nahostkonflikt, können wir nicht einfach mal an den Tisch kommen und dann das gleich? Nee. Nein, aber es ist nicht so einfach. Es gibt viele Zusammenhänge. Und wo es zum Beispiel einfach ist, ist, wenn ich meinen Mann frage, wie sein Tag war auf Arbeit und er mir einfach in einfachen, kindgerechten Worten, in Caroline-freundlichen Worten erklären könnte, was er so macht. Aber nein, er sagt, ja, die Kapitalflussrechnung habe ich gemacht, die Liquiditätsplanung und dann war das und dann. Und wirft mit Fachbegriffen um sich, weil er auch meint, ja, ich kann dir das nicht so runterbrechen. Es ist komplex, es ist schwierig. Und Leute, wenn das schon der Punkt ist, dann könnt ihr nicht erwarten, dass die Pandemie einfach in zwei Sätzen zusammenzufassen ist.
Nein, wir haben ja viel mehr als zwei Sätze schon gebraucht. Aber ich wiederhole mich auch vom letzten Mal. Natürlich wollen wir es optimistisch sehen. Es wird jetzt langsam wärmer, obwohl es, wie gesagt, immer noch
doch. Die Sonne, ist. Die Sonne scheint draußen.
Und die Zahlen gehen runter, egal ob nun schwimmen. Das kriegen wir auch irgendwie in den Griff. Und
schwimmt ihr draußen. Dann kriegen wir, die Schwimmbänder machen wieder auf, du kannst rausgehen.
Ja, das klar. Also einfach Normalität. Und ich denke, wir sind auf gutem Weg dahin. Es sind ja, die Zahlen sinken ja wirklich ständig deutschlandweit und nur wir Thüringen sind immer noch die blödesten von allen. Ich weiß nicht warum, aber das haben wir auch schon besprochen. Ja, mit was Optimistischem ändern wir jetzt? Was können wir noch optimistisch?
Ich habe noch eine Anmerkung, ist mir nämlich eingefallen zum Thema Aberglauben und da schließe ich den Kreis, dass ich das ist vielleicht ein bisschen abergläubisch, aber zum Beispiel beim Sport bin ich ganz doll abergläubisch. Wenn meine Freundin Frauke für uns Sport macht und wir müssen die Plank halten, dann denke ich mir, wenn ich jetzt schaffe, die Plank zu halten, wenn ich jetzt durchhalte, wird morgen ein guter Tag.
Okay.
Ja. Wenn ich jetzt meine Liegestütze fertig kriege, dann werde ich das Projekt gut abschließen.
Ich würde das aber unter Motivation einstufen, nicht unter Aberglauben.
Naja, aber ein Stück weit.
Ja, wenn das hilft, das mache ich auch manchmal so. Also, dass ich mir dann selber so Ziele setze.
Vielleicht das höchste an Aberglauben.
Okay. So, was gibt's noch Schönes zu...
In unserem Kleingarten blüht alles. Wahnsinn. Leute, das ist... Achso, ich habe übrigens, muss mich entschuldigen, Papa ist ja wirklich der König der Spontanität, so wie heute auch.
Genau.
Hat er mir einen Tag vor Podcastaufnahme noch geschrieben, ob ich vielleicht jetzt noch mal einen kleinen Poetry Slam parat hätte. Habe ich leider nicht, Freunde. Habe ich leider nicht.
Na super.
Denn so einen Text ziehe ich nicht aus dem Ärmel. Und ich muss dir auch noch mal sagen, so ein Text dauert halt auch 6 Minuten.
Aber ich dachte, du hast ein Repertoire, wo du schon Dinge schon hast, die du mal zum Besten geben.
Natürlich, aber du hast dir ja was gewünscht, was auf den Podcast passt eigentlich, oder?
Ja, eigentlich wäre es mir egal gewesen. Das Hauptsache mal, dass die Leute mal Gefühl bekommen dafür.
Na du, okay. Dann werde ich die nächste Folge, dann mache
ich das. Genau, denn hab ich da auch geschrieben, habe da schon einen Auftritt auch schon für dich besorgt. Gell? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ich habe auch einen Auftritt, wahrscheinlich Anfang Juni, erstes Juni-Wochenende auf der Buga für alle Leute, die eine Buga-Karte haben. Aktuell sieht es so aus, dass die Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam stattfinden werden.
Oha.
Und da bin ich Teilnehmerin.
Na, dann musste ich ja schon vorbereiten. Da kannst du ja quasi unseren Podcast nutzen als Trainingslager sozusagen.
Das ist gar keine schlechte Idee.
Ja, und wie gesagt, was habe ich gesagt? 25. September, glaube ich.
Sprechen wir nochmal drüber.
Sind wir auch.
Ein unserer Terminplan.
Mega Auftritt für dich, auch eine mega Gage und also was abgeht.
So Leute, jetzt müssen wir uns erstmal um Papa kümmern hier, dass er sich ein bisschen erholen kann von dieser Stunde.
Ja, genau. Also die Impfe steckt mir doch ein bisschen, in den Knochen, aber ich denke mal, wir haben das jetzt gut überspielt. Dann hoffen wir natürlich, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Sagt es weiter. Und
frohes Pfingsten euch allen, was auch immer ihr damit anstellt. Pfingstrosen pflücken.
Ihr wisst ja jetzt, warum wir Pfingsten feiern. Ihr habt das ja alles mitbekommen.
Unsere
kleine Lehrstunde. Ja, dann bleibt gesund, dynamisch und fit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns dann in 14 Tagen oder hören uns wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Two of us nach. Tschüssi.